Der Februar steht auch in diesem Jahr ganz im Zeichen des Valentinstages. Die einen sagen, eine Erfindung der Blumengeschäfte. Ich sage, eine schöne Einladung, sich selbst mal wieder eine Liebeserklärung zu machen und sich eine kleine liebevolle Aufmerksamkeit zu schenken. Ich finde, nicht nur der Februar, sondern auch die dunkle Jahreszeit, in der wir noch stecken, sind ein exzellenter Reminder, in die wichtigste Beziehung unseres Lebens zu investieren, nämlich die Beziehung zu uns selbst. Kleine Momente der Selbstfürsorge sind für mich im Alltag absolut essentiell geworden und ehrlich gesagt auch keine Raketenwissenschaft. Wiederholte Mikropausen, kurz mal im Körper ankommen, ein paar Mal tief ein- und ausatmen, aus dem Fenster schauen und gesunde kleine Snacks, die auch gern mal ein bisschen süßer sein dürfen. Meine persönlichen Lieblinge, die kommen von Koro. Morgens ein Löffel Nussmus aufs Porridge, on top ein bisschen Granola, mittags einen Energy Bowl aus Pistazien oder am Nachmittag ein paar schokolierte Nüsse zum Kaffee. Kleine, regelmäßige Mini-Auszeiten im Alltag, die sofort ein wohliges Gefühl machen. Auch Trockenfrüchte und Nüsse sind bei mir Standard, entweder als kurzen Proteinsnack zwischen den Mahlzeiten oder auch als Topping auf dem Joghurt oder im Müsli. Und im besten Fall ohne Handy. Wenn ihr euch ein bisschen mehr davon in euren Alltag holen möchtet, für euch als Get Happy Community, gibt's wie immer 5% aufs komplette Sortiment von Koro. Den Link, den findet ihr wie immer in den Shownotes.
Also es geht ja irgendwann immer weiter. Ich habe damals, hat häufig hypochondrische Ängste, die ja auch einhergehen mit Zwangsgedanken. Und dann war es das Herz, ne? Da hat mein Herz schneller geschlagen und direkt, was ist, wenn es ja so dieser typische Zwangsgedanken oder diese typischen Angstgedanken, was, wenn das ein Herzinfarkt ist?
Get happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag wieder mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, dass es euch gut geht, dass ihr in diesem Moment an einem schönen, an einem sicheren und an einem wohligen Ort seid. Egal, ob ihr diese Folge hört, wenn ihr unterwegs seid, oder ob ihr diese Folge in diesem Moment auf YouTube mit Bild anschaut. Von Herzen danke für euer Interesse. Und ich weiß, wir Podcaster und YouTuber liegen euch damit so ein bisschen in den Ohren, aber es macht für uns eben so einen Riesenunterschied und es ist so wichtig in Bezug auf den Algorithmus, dass ihr, wenn ihr diesen Kanal regelmäßig hört oder auch anschaut, kurz bitte ein Abo dalasst. Das wäre so wunderbar. Erstens verpasst ihr dann die neuen Folgen nicht und zweitens helft ihr uns allen, nicht nur mir, sondern allen Menschen, die Content kostenlos zur Verfügung stellen, als Podcast oder auch als YouTube-Video. Ihr helft uns, in die Sichtbarkeit zu kommen, weil YouTube uns sonst irgendwo im Nirvana verschwinden lässt. Also bitte, 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 wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört und schaut, dann lasst mir gern ein Abo da. Diese Episode soll entschleunigend sein. Sie soll inspirierend sein und sie soll euch auf eurem Weg viele wertvolle Impulse mitgeben. Und ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht so genau, was der Inhalt dieses Gespräches sein wird, weil mein Gast und ich uns jetzt zwar heute zum zweiten Mal begegnen, aber zum ersten Mal im analogen Raum, also von Angesicht zu Angesicht. Und schon im Vorgespräch haben wir, glaube ich, beide gespürt, dass der Vibe zwischen uns, den wir digital schon festgestellt haben, auch im realen Leben standhält. Und wir kämpfen beide im Grunde genommen für die gleiche Sache. Wir kämpfen für die Aufklärung rund um das Thema Nervensystem. Wir kämpfen für mehr Bewusstsein in dieser Welt. Wir kämpfen für mehr Achtsamkeit und eben für mehr Entschleunigung. Er ist wie ich Podcaster, er ist Meditationslehrer, er begleitet wie ich Menschen auf ihrem Heilungsweg und er ist ein besonderer und ganz feiner und sensibler Geist. Ihr kennt ihn aus seinem Podcast Take a Deep Breath und ich freue mich ganz besonders über und auf Tim Wiegert. Hallo lieber Tim.
Hallo Kathi, schön, dass ich hier sein darf. Zum zweiten Mal und zum du bei mir auch Mal. Schon zweimal.
Also, ja.
Ja. Und jedes Mal hat's gematcht. Schön, dass ich hier sein darf.
Stimmt, ist ja eigentlich unsere vierte Begegnung. Ich habe ja vergessen, dass ich auch schon zweimal bei dir sein durfte.
Ja, umso mehr freue ich mich, ja. und heute mal von Angesicht zu Angesicht. Richtig schön.
Ja, danke, dass du die Anreise auf dich genommen hast, aus dem schönen Koblenz ins momentan winterlich kalte, verregnete München.
Das sah ja gestern noch ganz anders aus, ne?
Ja.
Teilweise Frühlingstemperaturen und heute dick und fett mit der Jacke, ne?
Ja. Eigentlich hätten wir nach dem Vorgespräch schon die Kameras einfach durchlaufen lassen können, weil wir schon mittendrin waren in unserem absoluten Lieblingsthema. Und ich glaube, wir haben bisher jede Folge mit dieser Frage begonnen. Deswegen starte ich auch heute mit der sehr ernst gemeinten und aufrichtig interessierten Frage. Wie geht es dir?
Ich bin aufgeregt.
Mhm.
Ich merke, dass mein Herz schneller schlägt als sonst. Aber auch vorfreudig.
Mhm.
Also ich habe richtig Lust, hier mit dir wieder schön reinzuflowen. Ja, ich genieße die Zeit hier in München, die wir uns extra so ein bisschen frei geschaufelt haben für noch ein paar Tage zuvor. Und morgen reisen wir erst ab. Also mir geht's richtig, richtig gut. Und ja, ich freue mich total, jetzt hier mit dir in das Gespräch zu starten. Wie geht's dir denn, liebe Kathi?
Ich checke auch mal kurz ein, denn wie du durfte ich das ja auch lernen in den letzten Jahren. Ich fühle mich sehr erfüllt heute. Du bist schon mein zweites Podcastgespräch, das ich aufzeichnen darf. Das erste war schon ganz wunderbar. Und ich habe eine ganz leichte Aufregung im Körper, aber eine sehr freudige und schöne, eine wache, eine sehr fokussierte. Ist ja das Schöne am geilen Zeug Adrenalin.
Mhm. Und an der Aufregung, ne?
Das heißt
ja auch, es ist irgendwie wichtig, ne? Und,
ja.
Und sorgt ja auch für Präsenz dann im Endeffekt.
Genau,
ne?
Macht die Sinne scharf.
Mhm.
Und bin ganz vergnügt und einfach sehr erfüllt und freue mich so auf den Austausch mit dir. Wir haben ja, als wir hier ins Studio gekommen sind, schon festgestellt, klar ist das hier Arbeit und das ist hier, endet ja auch nicht mit der Aufnahme, sondern es gibt ja eine Vorbereitung, es gibt eine Nachbereitung, Videos müssen geschnitten werden, Instagram will bespielt werden, YouTube will bespielt werden.
Okay, hier stellt der Welt aus, ne?
Ja. Ganz genau. Und dennoch fühlt sich das hier für mich natürlich nie wie Arbeit an, sondern wie wunderbar. Ich darf mich eine Stunde mit einem Menschen unterhalten, der die Welt sieht wie ich.
Mhm. Und man sich gegenseitig wieder inspiriert und da Impulse mitnimmt. Und du, das dockt einfach an, so, ne? Also ich glaube, wenn man sich mit Menschen auseinandersetzt oder sich mit den Menschen umgibt, die irgendwie auf derselben Reise sind, auf demselben Weg, dann ist das schön, dass man wirklich merkt, ja, es dockt halt einfach an und das sorgt wieder für Verbundenheit. Und ich glaube, das ist das, was wir alle wollen, wonach wir uns sehen.
Mhm.
Verbunden sein mit den Menschen, mit denen wir hier sind, mit uns selbst verbunden zu sein. Und ja, ist immer ganz inspirierend, da auch für sich immer neue Perspektiven und Sichtweisen im Nachgang. Wenn man nachspürt, was ich immer mehr versuche, wirklich nachzuspüren. Und dann kann man immer für sich ganz, ganz viel mitnehmen. Und deshalb auch sicherlich, Kathi, von dir heute wieder.
Mhm.
Und das ist ganz, ganz toll.
Kann ich nur so zurückgeben.
Dankeschön.
Was ich an deiner Arbeit sehr schätze, wir folgen uns ja bei Instagram und ich kriege dann aus deinem Leben halt immer so ein bisschen das mit, was dich gerade umtreibt. Und was ich an dir auch so wahnsinnig mag, ist, dass du die Menschen auch mitnimmst auf deine Reise. Also, dass du auch nicht in der Öffentlichkeit auftrittst und man hat das Gefühl, boah, der Tim, der ist voll, der weiß alles, der hat alles verstanden, der ist voll da. Sondern ich glaube, wenn mich mein Eindruck nicht geirrt hat, dass auch du eine ganz schöne Reise nochmal hinter dir hattest in den letzten 12-15 Monaten.
Ja, ja.
Magst du ein bisschen was teilen?
Ich war ja sehr auf dem Meditationsweg und saß viel lange in der Stille und habe aber irgendwie gedacht, so irgendwas fehlt mir. Und vielleicht kennst du das auch. Meditation ist ein wunderbares Tool. Aber auch Meditation ist luftig, ne? Also Brain ist luftig, genauso wie der Atem. Und das heißt, häufig, wenn wir nicht so ganz im Körper sind, halten wir uns auch meditativ überwiegend im Geist auf. Und da habe ich eine ganz spannende Klostererfahrung gemacht. Das war letztes Jahr im Februar, wo ich dann nochmal ordentlich durchgewaschen worden bin. Also da war ich nochmal ordentlich im Schleudergang und da nochmal einige Themen kamen, die ich ganz, ganz schön so unter dem Deckmantel Meditation ganz gut auch, auch gut beiseite schieben konnte, was mir aber so gar nicht bewusst war. Und dann habe ich gesagt, hier, da ist irgendwas, ist dann noch gar nicht so im Lot, ne, also integer. Und dann habe ich mir auch nochmal Hilfe genommen und bin dann nochmal über Somatic Experiencing, also über einen ganz anderen Punkt nochmal viel, viel mehr mit meinem Körper in Kontakt zu kommen. Und seitdem, übe ich mich noch mal in dem Spüren. auch jetzt schon seit anderthalb Jahren keine Meditationspraxis mehr, was ja eigentlich mein Tool war und womit ich mich auch total identifiziert habe und dass das gar nicht mehr die Rolle ist, die ich gerade irgendwie habe, sondern ich nochmal gemerkt habe, wie wichtig Meditation sein kann, aber auch da, wenn wir sie richtig benutzen oder aus welcher Haltung wir Meditation benutzen. Also fahre ich die Haltung, ich meditiere, damit es mir besser geht, würde ich erstmal davon abraten und mir die Frage stellen, wovon will ich denn jetzt gerade überhaupt weg? Ne?
Halleluja.
Und ich glaube, wir fangen alle irgendwie an, auch mit Meditation, weil wir wollen unseren Zustand ja irgendwie verändern. Wir wollen ja irgendwie was in unserem Leben verändern. Wir lesen es überall, Achtsamkeit und Meditation. Aber dann wirklich die Frage, okay, wozu soll mir Meditation dienen und wovon will ich weg? Und das waren bei mir ganz, ganz viele innere Dynamiken, wo ich weg von wollte. Und das hat mir das Kloster, also dann Gott sei Dank auch die Meditation, hat mir das dann nochmal gezeigt. Und ja, und dann bin ich immer weitergegangen, habe noch eine Ausbildung gemacht oder bin noch in der Ausbildung von einer wundervollen Frau, Nathalie Birk, wo es wirklich um Trauma geht, um Körperempfindung, um diese Dynamiken, die im Körper passieren, wirklich auf Nerven systemtechnisch also basiert, um einfach zu verstehen, wo befinde ich mich gerade. Und das hat irgendwie nochmal so viel mit mir gemacht und gefühlt im Außen sowie im Inneren nochmal alles verändert. Und ja, und ich finde es immer schön, dann das auch in seine Arbeit mit zu integrieren. Und das tue ich und deshalb gehe ich jetzt gerade eher den körperorientierten Weg. Für mich und auch für die Klienten und für die Menschen, die ich begleite.
Und das macht dich ja, finde ich, so wahnsinnig authentisch. Selbsterfahrung ist key und es hat auch die größte Kraft, wenn man das, was man selber erfahren hat und auch total ehrlich ist. Ne? Also es ist ja, du lässt ja alle Hosen auch runter, wenn du sagst, Meditation war ja eigentlich mein USP, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich festgestellt, huch, es war doch auch eine Kompensationsstrategie.
Um das sich erstmal einzugestehen, das war
und ja, und sich das einzugestehen. Ja.
Und auch das sind Prozesse, ne?
Genau.
Um nochmal hinzuschauen, ne, was sind meine Ängste eigentlich und was sind so tief sitzende Ängste und wo wollte ich hin und immer mehr weg von dem ich eigentlich gar nicht, der ich gar nicht bin, so, ne? Und da einfach nochmal zu schauen, hey, vielleicht war das doch nicht so der Weg. Und ja, und dann die neue Freiheit zu entdecken, die dann mit dem neuen Weg einhergeht. Und jetzt habe ich das erstmal so das Gefühl, Kathi, so es passt, es fühlt sich stimmig an. Ne? Also die Elemente, die fügen sich so zusammen. Und seitdem merke ich auch in meiner Begleitung, wie wichtig das einfach ist, dieses Wissen rund um das Nervensystem. Ne? Also Wahnsinn. Und du hast damals, ich glaube, im ersten Podcast, den wir hatten, hast du von der Polyvagaltheorie erzählt. Da wusste ich noch gar nicht, was das ist. Und hast gesagt, jeder Therapeut, der sich nicht mit der Polyvagaltheorie auskennt, gerade in der Traumabehandlung, mach mal so einen Bogen um den Therapeuten vielleicht. Und ja, das würde ich voll unterstreichen jetzt heute.
So schön. Ich gebe ja auch immer wieder Seminare, wo es auch viel darum geht und versuche den Menschen das zu vermitteln. Und ich beginne dann das Seminar auch immer mit einer Folie, wo drauf steht: Du bist nicht kaputt. Und so ist es auch. Du bist nicht kaputt, sondern eigentlich, um es mal ganz banal runterzubrechen, weiß dein Körper einfach nicht, dass wir 2026 haben. Das ist streng genommen das einzige Problem. Und wenn ich von Körper spreche, meine ich auch das Gehirn. Das ist ja Teil des Körpers. Mhm. Und wenn wir das anfangen zu verstehen und spüren, wenn unser Körper auf dem Weg in die Vergangenheit ist, wenn ein Trigger kommt, und dann Tools erlernen, den Körper sanft wieder zurückzuholen in die Gegenwart, dann beginnt ein anderes Leben.
Ja, ja. Und ohne auf die Geschichte, die sich dann abspielt, ne?
Genau.
Ja, das ist, glaube ich, der Punkt, ne? Weil wir verlieren uns, glaube ich, mehr in den Geschichten als in alles andere. Oder wir haben die Fähigkeit nicht, die somatische Ebene mitzunehmen. Und ein Trigger kann ja ein Gedanke sein. Gerade bei Zwangsgedanken häufig, der Trigger ist ja ein Gedanke und ich gehe sofort in den Geist und suche Lösungen, analysiere, ich grübel, ich überprüfe und das sind ja alles Regulationsversuche.
Genau.
Und da ist ja die Frage von, was will ich mich regulieren? Das heißt, es muss ja auf der somatischen Ebene irgendwas stattfinden und das merken wir häufig gar nicht, weil wir so schnell immer wieder in den Geist flüchten und dann hier oben sind, dann zu sagen, stopp, so, was ist denn da überhaupt gerade, ne? Vielleicht ist das einfach die Atmung, die ein bisschen flacher, schneller ist. Vielleicht ist das das Herz, was ein bisschen schneller schlägt. Ne? Und vielleicht sind das einfach die Füße, die gerade kribbeln oder warm sind. Und ich mache die Erfahrung, dass wir diese Ebene halt häufig gar nicht so wirklich mitnehmen. In der Gesprächstherapie nicht, sowie auch häufig nicht in der Verhaltenstherapie. Und dass gerade diese Ebene uns irgendwie immer mehr zu uns zurückbringt, die somatische Ebene zu schauen, was geht da eigentlich gerade in mir vor, ne? Und diese richtig schöne Frage, wovon will ich weg, ne?
Was glaubst du, wohinter? Folgst du Mastin Kipp zufällig auf? Ja. Der hat einen wunderbaren Vortrag mal gehalten über Low-Level und High-Level Coping Strategies. Mhm. Also die Low-Level, die so ein bisschen schmuddeligen Ruf haben, also Alkohol, Drogen, Binge-Watchen, Fast Food, Rauchen. Und die High-Level Coping Strategies, Yoga, Meditation, Breathwork, so. Und wie du sagst, da dürfen wir uns alle immer wieder ganz liebevoll hinterfragen, meditiere ich jetzt, um von etwas wegzukommen? Weil dann ist es egal, ob ich rauche oder meditiere. Ich greife zu etwas, das mich von mir wegführt. Was glaubst du, wo sich noch so High-Level Coping Strategies hinter verbergen können? Jetzt haben wir schon ein paar genannt.
Also ich glaube, in dieser Bubble ist das typische halt Yoga und Breathwork so, ne? Alles, was auch so einmalige Erlebnisse sind, gerade Breathwork, glaube ich.
Retreats,
Ayahuasca, ne, das geht ja, glaube ich, in dieser Branche ganz, ganz weit, ne? Kundalini, verschiedene Yoga-Einheiten, ne? Atemübung und so weiter. Das ist ja auch schon eine Atemübung. Wenn eine Atemübung mich ja irgendwie beruhigen soll, will ich auch schon wieder irgendwo von weg, ne?
Mhm.
Das heißt, ich will ja wieder irgendwo von weg und atme, aber verstehe nicht, wovon ich halt gerade weg will, ne? Also deshalb immer, wenn ich von irgendwas weg will, ich will mich beruhigen, dann ist ja irgendwas da, wovon wir uns beruhigen wollen, ne? Also ich glaube, da gibt's ganz, ganz viele Mechanismen. Das kann in Arbeiten gehen, Workaholic, ne? Also überall. Und diese Bewältigungsstrategien oder Vermeidungsstrategien erstmal zu erkennen, so, ne? Das ist ja ein ganzes Feld, was dann Stück für Stück, was du aufrollst, ne? Und ich glaube, und ich habe die Erfahrung gemacht, umso mehr wir in den Körper kommen und umso mehr wir unseren Körper spüren, können wir die auch erstmal so richtig wahrnehmen. Also nochmal, wir kriegen ja erst Distanz zu unseren Gedanken, umso mehr wir im Körper sind. Weil sonst sind wir ja voll identifiziert, ne?
Genau.
Und erst wenn ich anhalte und spüre und immer mehr und auch die Gefühle, die häufig auch dahinter liegen, und das ist ja viel, ne? Also das ist meine Angst und dann sehe ich, okay, die Angst ist jetzt weg und dann ist da auf einmal Traurigkeit und dann ist da auf einmal Wut und dahinter ist wieder Traurigkeit und dann ist ja da wieder Angst. Ne? Also das ist ja die Frage, wie tief wollen wir halt gehen? So, ne? Und ich habe mich irgendwann so dazu entschieden, ich will diesen Weg halt einfach gehen und ich erforsche mich da, habe auch eine Partnerin, die auch den Weg geht und das ist total schön, sich da gegenseitig zu erforschen. Du hast eben so schön gesagt, wenn wir uns reparieren wollen, ist das eine Traumareaktion, ne? Punkt aus, ne?
Punkt aus.
Ja.
Aber es fühlt sich natürlich in dem Moment an wie Sterben.
Klar, es ist so, ja. Dringlichkeit ist auch eine Traumareaktion, ne? Wenn sich etwas nicht Dringendes dringend anfühlt, wollen wir von irgendwas weg. Ist im Endeffekt auch wieder eine Traumareaktion.
Sag den Satz nochmal, das ist ja großartig. Wenn sich etwas nicht Dringendes dringend anfühlt.
Ja.
Wow. Den nehme ich mir sofort mit.
Gerne, ja.
Wenn sich etwas nicht Dringendes dringend anfühlt.
Das heißt, du willst eine Lösung finden, du willst schnell irgendwo hin, du willst schnell was verändern und wenn das ein Symptom googeln ist, wenn das ein Buch kaufen ist, weil ich das noch nicht gelesen habe und das brauche ich, um mich ja schlussendlich zu heilen, ist das die Traumareaktion und du bedienst mit der alten Reaktion einfach nur ein neues Muster. Und das ist dann die Atemtechnik, die du jetzt schnell machst, um dich ja zu reparieren halt, ne?
Großartig. Ja, ich habe mal von meiner Therapeutin im vergangenen Jahr die Empfehlung bekommen, auch der eigenen Amygdala, die diesen Prozess ja in unserem Körper, in unserem Nervensystem startet, immer wieder der Amygdala, das fiel mir gerade ein bei dem, wenn etwas nicht Dringendes plötzlich dringend ist, der Amygdala die Botschaft zu senden, es geht nicht um Leben oder Tod.
Mhm.
Und ob ich den Teppich jetzt sauge oder in einer Stunde oder in einer Woche, es geht nicht um Leben oder Tod.
Mhm. Aber wie bringst du das der Amygdala bei?
Das ist natürlich der Prozess, ne? Und es geht natürlich nur über den Körper.
100%. Es geht ja um die Reaktion, ne? Wenn du jetzt siehst, der Teppich muss jetzt gesaugt werden und du siehst es und tust es sofort. Oder du bleibst halt einfach mal. Also die Reaktion ist ja entscheidend. Bleibe ich vielleicht erstmal und schaue, was gerade in mir vorgeht. Das heißt, wieder das somatische Erleben. Und meistens, wenn wir dann einmal bleiben, Dann merken wir, hey.
Niemand gestorben, obwohl ich nicht gesaugt habe. Ist das nicht erstaunlich?
Ja, Wahnsinn, ne? Und so kommt ja die Sicherheit in dem Körper. Genau. Mit jedem Bleiben, statt ja, reagieren genau. halt, ne? Wie Viktor Frankl so schön gesagt hat, der Raum zwischen Reiz und Reaktion, genau. ne? Und ich glaube, der zieht sich überall im Leben durch, ne?
Ob's auf jeden Fall.
Im Gespräch ist mit dem Partner, mit der Partnerin, ob es irgendwo anders ist. Wenn du immer reagierst, fährst du die alten selben Muster, ne? Und wir wissen ja, das Gehirn, Neuroplastizität, wir bleiben auf diesem Pfad, ne?
Genau.
Wenn wir mal Stopp machen und hey, da gibt's vielleicht noch einen anderen Pfad und der ist vielleicht voller Dorn und oder eine Baustelle oder was auch immer, aber wir bleiben auf diesem Pfad und reagieren nicht sofort, dann wird vielleicht auch die Baustelle irgendwann so ein bisschen geräumt und es entsteht ein neuer Pfad und dann haben wir Wahlmöglichkeiten, ne? Und vielleicht ist dieser eine Pfad oder der eine Weg am Anfang noch sehr unsicher. Total unsicher vielleicht.
Unkomfortabel auch, ne?
Unbequem, ja, total.
Ja, unbequem. Aber ihr Lieben, wenn euch das mal euch bewusst wird, also das nur nochmal, ich würde es so gerne nochmal hervorheben, weil dieses Staubsaugerbeispiel finde ich tatsächlich ein ganz gutes ist, weil es eben an Banalität kaum zu übertreffen ist. Wenn wir verstehen, dass die Dringlichkeit in Wahrheit immer nur ein Lösungsversuch ist, irgendwie Sicherheit herzustellen. Dass es nämlich überhaupt nicht darum geht, ob der Teppich jetzt gesaugt ist oder nicht, sondern wenn ich das mache, fühle ich mich, ich erzähle mir dann wohler, aber in Wahrheit heißt es, ich fühle mich sicherer. Und das verbirgt sich hinter jedem Muster. Gerade wenn was gemacht werden muss. Nein, es muss gemacht werden. Es kann so nicht bleiben. Dann ist es immer ein Versuch, Sicherheit herzustellen. Und wenn wir das mal echt begriffen, also nicht nur verstanden, sondern wirklich begriffen haben, dann kommt man sich doch viel liebevoller auch auf die Schliche, ne?
Und die sind so fein, die Muster manchmal, ne? Also es geht ja irgendwann immer weiter. Ich habe damals, hat häufig hypochondrische Ängste, die ja auch einhergehen mit Zwangsgedanken. Und dann war es das Herz, ne? Und hat mein Herz schneller geschlagen und direkt, was ist, wenn es ja so dieser typische Zwangsgedanken oder diese typischen Angstgedanken, was, wenn das ein Herzinfarkt ist? Und was tue ich dann? Ich google oder ich frage jemanden um eine Bestätigung, eine Rückversicherung oder ich kaufe mir ein Buch oder irgendwas, ist das ja das alte Muster. Das heißt, damit will ich ja kurzzeitig Regulation erfahren. Wie du so schön sagst, Sicherheit zu erfahren, um mir die Bestätigung zu holen, um mich kurz gut zu fühlen. Aber spätestens nach einer Stunde, wenn das jetzt nochmal schneller schlägt, brauche ich das ja wieder. Und das ist ja eine Sucht. Und das ist diese, das alte Muster.
Mhm.
Und das, ja, der Loop, wunderschön gesagt. Und um da auszusteigen, ja, dürfen wir einen ganz anderen Weg gehen, ne? Der sich anfangs unbequem anfühlt. Ja.
Wann wurde dir bewusst, dass du dich vor deinen eigenen Körperempfindungen fürchtest?
Das ist eine gute Frage. Wann wurde mir das bewusst?
Kam das durch Somatic Experiencing?
Ja, durch das Kloster, ne? Da kam Ängste, viel Angst, auch teilweise nochmal so ein bisschen in Panik umgeswitcht. Da habe ich gemerkt, hey, ich kann doch nicht ganz so cool einfach damit bleiben, so, ne? Und dann bin ich auch in diese Muster erstmal wieder rein. Ich habe es dann schon ziemlich schnell durchleuchten können. Also ich bin nicht mehr richtig in irgendwelche Zustände abgerutscht, die so sehr beängstigend waren, sondern ich wusste schon durch die Meditation, was zu tun ist, zu bleiben und so. Und dann aber nochmal über Somatic Experiencing, ne? Also ich brauchte nochmal so diese Co-Regulation und diese Anleitung, immer wieder, was sind die Füße und für mich war es eine ganz schöne Erfahrung, Kathi, zu spüren, ich habe Angst.
Und ich kann damit sein.
Ja, und ein anderes Körperteil kann sich trotzdem angenehm anfühlen. Und das war für mich so krass. Hm. Ich spüre gerade Angst und Traurigkeit, aber irgendwie meine Füße oder meine Beine, die fühlen sich währenddessen ich das fühle, fühlen die sich angenehm an. Und das war für mich so krass, okay. Das war so für mich, okay, Angst ist ein Teil irgendwie, das kann ich spüren, aber ich kann trotzdem halt hier sitzen und durch diese Erfahrung immer wieder zu machen und dann mit dieser Angst und der Traurigkeit sitzen zu bleiben, wurde halt über die Monate halt immer mehr Sicherheit, ne? Ja. Dieses immer wieder bleiben können, ohne in die Schutzmechanismen, die Bewältigungsstrategie halt immer wieder reinzugehen.
Mhm.
Ne? Und dann bin ich heute der Meinung, fallen noch Zwangsgedanken einfach in sich zusammen irgendwann.
Das wäre meine Frage gewesen. Ja. Wie hat sich das entwickelt für dich seitdem nochmal? Vorbei, oder?
Vorbei, ja.
Wahnsinn.
Ja. Ja. Und deshalb bin ich so darauf, ist es mir so wichtig zu sagen, dass es die Verhaltenstherapie halt, dass sie nicht ausreicht häufig. Weil das somatische Erleben dahinter und hinter Zwangsgedanken stecken ja unsere Urängste, die ja nicht eintreten dürfen. Und wir versuchen, und unser Gehirn ist dann so auf diese Gedanken, die dürfen ja nicht eintreffen und deshalb versuche ich alles, damit die nicht eintreffen. Ne? Und dann assoziiert unser Gehirn überall diese Ängste im Außen und dann die ganze Projektion und so weiter. Aber es sind ja innere Ängste, die da gelegt wurden. Und Angst ist ja nur eine Reaktion auf etwas. Und dahinter sind natürlich die ganzen verdrängten Emotionen. Ne?
Und weißt du, was so abgefahren ist? Obwohl ich mich damit ja schon wirklich jetzt lange beschäftige, habe ich es erst in den letzten 1,5 Jahren auch in meiner Arbeit mit Menschen, besonders in den Seminaren, gemerkt, wie sich da nochmal was verändert hat. Und unter anderem ausschlaggebend dafür war ein Video von Thomas Hübel, den du ja auch sehr schätzt, der ein Video geteilt hat von einem seiner Vorträge, wo er die Menschen eingeladen hat auf eine Reise durch den Körper, jetzt gar nicht meditativ. Also wir wissen ja auch mittlerweile aus dem traumasensiblen Ansatz, dann lasst ihr die Augen halt geöffnet. Ihr müsst sie ja nicht schließen, sondern man guckt so dann im 45-Grad-Winkel irgendwo auf die Erde. Jetzt liegt hier der Akinji, den schaue ich an. Das ist natürlich eine tolle Ressource auch noch. Mhm. Einfach mal mit der Aufmerksamkeit durch den Körper zu wandern und mal wahrzunehmen, gibt es Stellen, die sich angenehmer anfühlen und gibt es Stellen, die sich nicht so angenehm anfühlen. Und mir war lange nicht bewusst, Polyvagaltheorie aufgrund meiner frühkindlichen Erfahrungen und der Tatsache, dass ich nachts schreien gelassen wurde, wie viel Todesangst ich vor meinem eigenen Herzschlag habe. Ich hatte einfach Angst vor meinem eigenen Herz. Ich konnte das nicht aushalten. Also wenn ich mal auf der Seite lag, manchmal, wenn man auf der einen Körperseite liegt, dann spürt man manchmal so unter der Achsel den Herzschlag. Ja,
oder es drückt noch was drauf, dann ist es nochmal intensiver.
Genau. Und das fand ich so krass unangenehm. Ich musste mich immer anders hinlegen. Und das hat Jahre gedauert, bis ich das erstmal realisiert habe. Im zweiten Schritt gelernt habe, es einzuordnen und mit der Polyvagaltheorie verstanden habe, woher das kommt. Nämlich, weil ich als Kind natürlich nicht intellektuell einordnen konnte, ja, dein Herz rast, weil dein Körper im Überlebensmodus ist, sondern das war ja die Abspaltung. Und dann sich diesem eigenen Herzschlag, und das ist ja so schade, weil unser Herz, wie wir ja mittlerweile wissen und was ja auch neurowissenschaftlich viel untersucht wird und erforscht wird, ja ein elektromagnetisches Feld aufbaut, was angeblich bis zu 2 Metern groß ist. Und es Wissenschaftler gibt, ein Professor aus Saudi-Arabien, der sagt, die wahre Intelligenz ist nicht in unserem Gehirn, sondern die steckt in unserem Herzen.
Und dann haben wir Angst vor unserem Herzen.
Aber wie sollen wir denn der Intelligenz unseres Herzens vertrauen, wenn wir mit unserem Herzen gar nicht verbunden sind? Und das meine ich jetzt nicht auf eine romantische, verklärte Art, sondern ich meine es neurophysiologisch. Das finde ich so abgefahren.
Da fehlt ein Teil, ne?
Und da
vielleicht
fehlt
sogar
Teil.
Der Teil, ne?
Ganz spannend. Genau. Ganz genau. Und das dann zu lernen, also zum Beispiel, der Dispensa schickt die Leute in den Meditationen, deswegen ist es ja auch für Trauma oft nicht geeignet, mit der Aufmerksamkeit ja zum Herzschlag. Aber Menschen mit Trauma, kann sein, die dissoziieren dann, die können da nicht hingehen.
Ja. Wie hast du es dann geschafft, Stück für Stück zu bleiben mit dem Herzschlag und dann?
Ich hatte einen ganz, wirklich einen abgefahrenen Moment, an den ich mich sehr, sehr gut erinnern kann, und der ist 5, 6 Jahre her, würde ich sagen. Da habe ich tatsächlich auch eine relativ kurze Meditation von Dispensa gemacht, so 20 Minuten. Und da ging es um die Heart Coherence, also die Herzkohärenz. Und warum auch immer, in dieser Meditation erschien mir mein eigenes Herz plötzlich als Muskel. Also das heißt, ich hatte kein Gefühl dazu, aber ich vor meinem inneren Auge sah ich diesen Herzmuskel, der so tum, 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 tum. Und plötzlich realisiere ich, krass, das ist mein Herz. Das ist mein Motor. Das ist der Grund, warum ich am Leben bin. Dann sind mir so die Tränen gelaufen. Kommen Sie mir jetzt schon wieder. Sind mir so die Tränen gelaufen. Und es war wie ein Moment des Friedensschließens zwischen meinem Herz und mir. Und da konnte ich es immer noch nicht fühlen in dem Moment. Heute spüre ich meinen Herzschlag die ganze Zeit, während wir hier sitzen. Immer. Ich spüre das immer und ich spüre auch die Kohärenz zwischen, also ich spüre das, den Pulsschlag im Herz und aber auch im Hirn tatsächlich. Aber das war das erste Mal, dass ich realisiert habe, ich habe ein Herz. Und es ist auf meiner Seite und es schlägt für mich, damit ich leben kann.
Und dieser Perspektivwechsel, ne?
Total krass. Total krass.
Und den machen wir nur über eine Erfahrung,
ja,
ne? Du kannst jetzt die ganze Zeit einreden, mein Herz schlägt für mich so, aber brauchen die Erfahrung.
Wir brauchen die Erfahrung, so ist es.
Sonst lappen wir uns irgendwas drüber, was der Körper ja gar nicht fühlt, ne? Und wenn sich das unsicher anfühlt und du sagst dir, mein Herz ist sicher oder mein Herzschlag ist sicher oder mein Herz ist mein Motor, dock gar nicht an, ne?
Nee.
Das ist richtig schön, das braucht wieder die Erfahrung, ne?
Mm. Ja. Und es ist ja, also wenn ich nochmal zu den Zwangsgedanken, die dich ja so viele Jahre, dir das Leben wirklich sehr schwer gemacht haben, würdest du sagen, dass du im Grunde genommen versucht hast, es ist ja auch so interessant, weil die Ebene ja die gleiche war, die Zwangsgedanken eigentlich auch auf einer gedanklichen Ebene,
ja,
so ein bisschen wieder, also ihnen auch gedanklich begegnet bist?
Ja, ich glaube, ich bin denen schon körperlich begegnet auch. Also ich habe geschaut, was macht der Gedanke, was löst der in mir aus?
Aber nicht umgekehrt.
Genau, und woher kommt der überhaupt?
Mhm.
So, ne, das heißt, ich hab mir den Gedanken schon angeschaut, also ich habe den Gedanken da sein und habe schon auf somatischer Ebene mich dem Gedanken gestellt. Aber da war Feierabend. Das heißt, ich habe ja gar nicht die Quelle adressiert, aus warum die Gedanken, die mir so Angst machen, warum die entstanden sind. Ich habe die Reaktion nur teilweise behandelt, aber ich bin ja gar nicht die Ängste auch mal weiter ausgemalt. Ich habe ja gar nicht geschaut, was liegt da noch dahinter, was sind da noch für Emotionen. Also ich habe schon einen Teil gemacht, aber ich bin ja gar nicht weitergegangen. Und die Zwangsgedanken sind ja auch gewisse Art von Kontrolle behalten wollen. Und ich habe gar nicht gemerkt, dass mein ganzes Leben Kontrolle war.
Mhm.
Und ich dachte, ich bin gar kein Kontrolltyp, ne? Ich mache einfach, ich reise um die Welt, wenn es sein muss. Aber so in verschiedenen Dynamiken, Beziehungsdynamiken und anderen Dynamiken war überall Kontrolle. Überall hat sich der Kopf eingeschaltet und wieder alles über den Kopf gemacht. Ja, alles, ne? Und da halt immer wieder sanft in den Körper zu begleiten und wirklich mal sanft, ne? Also mal anfangen, sanft zu atmen, mal weich zu atmen und zu schauen, was ist jetzt, wie fühlt sich das an? Und immer wieder, ne? Also du spürst ja nicht mal dreimal und dann ist das Ding irgendwie vom Tisch, sondern immer wieder spüren. Und wir wollen häufig so diesen einen Peak, jetzt fühle ich und jetzt liege ich in der Breathwork und ich schrei und ich habe da was gefühlt, ja, aber du fühlst es halt einmalig und die Integration fehlt dir auch, die Integration in den Alltag. Also das Grundfundament der Achtsamkeit, die erfährst du ja nicht über eine Erfahrung, wo du gerade mal irgendwie schreiend irgendwo liegst, ne? Und das ist dieser Weg. Und ich glaube, wenn wir den Weg halt immer weitergehen, dann kommen ganz andere Felder immer mehr, die sich öffnen, kennst du ja auch. Und man immer tiefer in verschiedene Thematiken eintaucht, ne?
Ja, während ihr diesen Podcast hört oder anschaut, finde ich, kann man das super üben. Also auch wenn ich, das mache ich immer wieder, auch wenn ich mit dir spreche, ich kann total bei dir sein, aber ich gehe mit meiner Aufmerksamkeit immer wieder zu meinen Fußsohlen, spüre den Boden unter mir, gehe mal kurz, mein linker Fuß zum Beispiel kribbelt jetzt gerade ein bisschen, ich gehe zu der Sitzfläche unter meinem Stuhl. Und das sind so kleine Alltagsübungen, die kann jeder in jeder Minute in seinem Leben immer wieder üben. Und wie ist denn da deine Erfahrung? Weil ich auch zunehmend hatte letzte Woche eine total interessante Begegnung da mit mir selber in dieser Ebene. Stellst du fest, dass es im Kopf wieder lauter wird, wenn der Körper gestresst ist?
Ja.
Ja.
Ja. Ja. Total. Also ich glaube, ein sicherer Körper oder ein ruhiger Körper, das ist ja wie der ventrale Vagus so, ne? Wenn der ventrale Vagus das Fundament ja ist, also das Fundament ist Sicherheit, dann sind die Gedanken halt auch ruhiger, ne? Wenn aber das Fundament Sympathikus oder dosale Energie ist und wir gehen immer in den Sympathikus und dann in die Dosale und der ventrale Vagus ist halt nur ganz minimal da, dann sind die Gedanken natürlich auch laut, ne? Also umso sicherer der Körper, umso ruhiger der Geist. Und deshalb reichen ja häufig diese Standardtherapien halt häufig nicht aus, weil wir uns wieder nur kognitiv bewegen. Also total. Aber wenn jetzt eine Rechnung reinkommt, da haben wir eben drüber gesprochen, dann reagiert der Körper halt erstmal, ne? Auch in dem Buch gelesen, das ist halt ein paar tausend Jahre irgendwie alt, wie unser Reptiliengehirn dann, glaube ich, reagiert. Und es reagiert so. Und ich hatte mal eine ganz schöne Erfahrung. Ich war das erste Mal im Kloster vor 6 oder 7 Jahren. Es war mit einem Zen-Meister und ich musste natürlich in den Zen und ich musste natürlich da 8-9 Stunden am Tag sitzen, ne, ganz klar, mit der Härte, die ich hatte. Und das war richtig schön. Am Ende haben wir dann dem Zen-Meister haben wir eine Bewertung gegeben, so wie uns so der Alltag gefallen hat. Und eine hat gesagt, es war voll schön und sie findet, er ist so ein toller Mensch. Und er wurde richtig rot. So, sein Körper hat richtig angefangen zu reagieren und er hat sich angefangen umzusetzen und so. Und du hast gemerkt, der Körper reagiert einfach und in verschiedenen Situationen können wir gar nichts machen, sondern der Körper reagiert einfach.
Das ist eine autonome Reaktion.
Genau, aber wie reagieren wir da drauf?
Genau.
Und das können wir halt beeinflussen. Wenn wir das, glaube ich, mal verstanden haben, dann dann können wir neue Wege halt gehen. Ne? Dann kommen neue Wahlmöglichkeiten. Und das ist ja Bewusstheit, ne?
Genau.
Das ist ja die Schwelle. Thomas Sübel hatte mal geschrieben, Kathi, wenn wir unangenehme Gefühle und Gedanken haben, ist der natürliche Reflex des Menschen, dass wir erstmal sagen, nein, will ich nicht. Und an dieser Stelle beginnt dann Bewusstheit. Okay, ich habe gemerkt, das will ich nicht. Ah, okay, interessant. Was ist, wenn ich aber doch bleibe?
Das ist halt die Schmerzvermeidung des Gehirns, ne?
Und das passiert ja ganz automatisch, ne?
Und ich glaube, ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Quatsch, aber ich habe mich ja viel mit Dopamin auch beschäftigt im letzten Jahr, weil ich es einfach für ein großes Problem der Zeit halte, in der wir leben. Vielleicht die härteste Droge, die der wir momentan ausgesetzt sind. Ich meine mich erinnern zu können, dass dieses Zentrum im Gehirn, wo es um Schmerzvermeidung ist, ziemlich direkt neben dem Teil des Gehirns liegt, wo es um das Belohnungsprinzip geht. Also Schmerzvermeidung, also Pleasure and Pain. Also das sind ja die beiden. Das Gehirn will Vergnügen und Schmerzvermeidung. So, und die sitzen scheinbar Hand in Hand in unserem Kopf. Und
macht voll Sinn. Nebeneinander bedienen die sich dann, ne?
Ja. Klar, weil bevor ich mich mit was Unangenehmen beschäftige, mache ich doch lieber was mir eine ordentliche Portion Dopamin ins Gehirn pfeffert.
Scrollen wir eine Runde, ne?
Ganz genau.
Wie gehst du damit um so? Mit dem ganzen Wissen hinter Dopamin jetzt? Wie benutzt du diese Tools gerade? Wir sind beide selbstständig. Irgendwo wollen wir diese wunderbaren Tools auch benutzen, ich zumindest. Also ist ja immer Fluch und Segen zugleich. Wie gehst du so mit den Tools um, wie jetzt Instagram etc.? Hast du das so für dich rausgefunden schon? Bist du dabei? Hast du einen Weg?
Es ist jeden Tag ein neuer Umgang damit. Ich bin, glaube ich, was Instagram angeht, nicht so gefährdet. Was mir bei Instagram immer wieder passiert, aber das mache ich dann auch mit vollem Bewusstsein, also so wirklich so mit Ansage, okay, jetzt 20 Minuten Dopamin, give it to me. Weil ich liebe, es gibt einfach so ein paar Accounts auf Instagram, die liebe ich. Und die geben mir, die ziehen mich nicht runter, die machen mich nicht wütend. Meine Community weiß das. Ich liebe natürlich alles, was irgendwie mit Huskies zu tun hat, außer man lässt sie komische Sachen machen. Ich liebe Waschbär-Videos. Also wirklich Dopamin pur und natürlich auch Oxytocin, also wenn man sowas Süßes sieht und so, ist ja klar. Ich bin eher gefährdet auf YouTube tatsächlich. Und was ich versuche, da reagiert mein Freundeskreis, glaube ich, so heimlich, haben sie noch nicht gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, die reagieren da ein bisschen genervt drüber. Ich versuche wieder dazu überzugehen, Menschen anzurufen, wenn ich eine Frage an sie habe oder wenn ich ihnen zum Geburtstag gratulieren möchte oder wenn ich einfach nur wissen will, wie es ihnen geht, weil ich diese WhatsApp-Perei und dieses sich 8 Sprachnachrichten hin und her schicken, wirklich ein bisschen, ich glaube, wir haben da irgendwie was aus den Augen verloren.
Voll overloaded.
Bitte nehmt mir das nicht übel, wenn ich das jetzt sage, aber ich finde es wirklich gestört.
Ja, es ist so.
Also wenn man sich 8 oder 9 Sprachnachrichten hin und her schickt, dann muss ich sagen, what the fuck is going on? Greif halt zum Hörer und ruf an. Und ich rufe dann oft an. Und dann geht irgendjemand nicht ans Telefon. Das finde ich auch schreck. Und ich, bitte liebe ihr Süßen, ihr kennt mich, ihr wisst, ich ghoste niemanden, aber manchmal antworte ich dann auch nicht. Also wenn mir jemand 9 Nachrichten hintereinander schreibt, dann, ich weiß nicht, ob das so eine unbewusste Erziehungsmaßnahme ist auf meiner Seite. Aber, oder ich sage auch manchmal, du, ich kann mir das nicht anhören oder, lass uns doch kurz telefonieren. Ich bin wirklich, ich finde, ich habe es in einer anderen Podcast-Folge schon gesagt, ich finde, wir sollten wirklich wieder dazu übergehen, uns mal kurz anzurufen. Oder?
Ja, und dann halt immer Nachrichten, unser Nervensystem, die
Langsamkeit zu uns. Genau, es reißt mich immer wieder raus. Also ich bin bei irgendwas, dann machst du wieder Ding oder Und das ist so fürs, das ist ja immer wieder eine Verarbeitung fürs Gehirn. Immer wieder ein neuer Reiz, der raufkommt. Und wenn ich mir aber die Zeit nehme und mich 10 Minuten hinsetze und mit jemandem spreche, hat es eine ganz andere Qualität. Also versuche ich das, um auf deine Frage zurückzukommen, ich versuche das so gut es geht im Blick zu haben. Aber es gelingt mir auch nicht immer, ganz ehrlich. Da bin ich auch keine Heilige.
Ja, ich glaube, immer wieder so nachjustieren, ne?
Wahrscheinlich ist es das.
Also ich mag das Wort total, dieses Nachjustieren. Ja. Das heißt nicht irgendwie alles über Bord zu werfen, sondern okay, wie kann ich halt da noch Stellschrauben ziehen, wie kann ich nachjustieren? So versuche ich auch tatsächlich so durch mein ganzes Leben irgendwie zu gehen. Wo sind da Schrauben und ob es in einer Beziehungsdynamik sind, ne? Anstatt, ne, wir denken ja häufig so schwarz-weiß, entweder das eine oder das andere. Aber dieses Wort nachjustieren bringt irgendwie so ein bisschen, hey, es ist vielleicht gar nicht so viel zu tun und vielleicht ist das mal so eine kleine Stellschraube und vielleicht kann ich da mal ein paar Minuten weniger. Und das reicht dann vielleicht häufig halt schon aus, ne?
Ja.
Ja, total.
Nachjustieren finde ich auch richtig schön. Und ich finde aber auch immer wieder hinterfragen.
Ja.
Also gerade wenn man jetzt beruflich sowas macht wie du und ich, wo natürlich Social Media auch eine große Rolle spielt und ich bin sicher, viele Menschen, die uns auch zuschauen oder zuhören, die betrifft es auch. Auch so Behauptungen immer wieder kritisch hinterfragen wie, aber also du musst Facebook machen oder du musst TikTok machen oder du musst Thread machen oder LinkedIn. Nee, muss ich nicht. Also ich bin bei Instagram, weil ich Instagram wirklich relativ wenig toxisch finde und es macht mir auch Spaß. Ich mache gerne Content auf Instagram. Ich kann auch mit YouTube gut umgehen, weil ich das gut vorplanen kann, auch Spotify. Also ich habe einen guten Vorlauf. Und ich habe einen Facebook-Account wieder nach 6 Jahren, aber da habe ich noch nie irgendwas. Ich habe auch eine Facebook-Seite, ich weiß gar nicht, ob mir da irgendjemand folgt. Ich habe da noch nie was gepostet und ich denke, ich werde es auch wieder löschen, weil ich... Wir müssen das nicht. Wir müssen uns diesem Wahnsinn nicht unterwerfen. Das ist Blödsinn. Das darf man echt immer wieder in Frage stellen.
Ja, und dann KI jetzt, ne? Du hast, glaube ich, vor ein paar Tagen hast du was gepostet und dann hast du es, glaube ich, gelöscht, weil du gesagt hast, du bist reingefallen. Ne?
Ich bin drauf reingefallen. Das fand ich schrecklich. Das fand ich schrecklich. Ich habe was geteilt in der Story mit einem Baby und einem Husky. Es war so gut gemacht. Und dann schrieb mir eine Followerin, das ist KI. Da habe ich es mir nochmal angeschaut. Ich so, fuck, das ist KI. Oh, wie schrecklich. Und dann habe ich es gelöscht und habe sofort mich öffentlich dazu bekannt.
Ja, weil jeder Gefühl da reinfällt, ne?
Ja.
Also es ist wirklich so schwer und du bist ja auch irgendwann nicht mehr ganz da, ne? Also wenn das jetzt das zweite oder das dritte Reel war, du siehst das ja gar nicht mehr heutzutage, ne? Und ja, halt auch da, ne? Bewusstheit, ne? Immer wieder zu schauen, zu reflektieren und halt kritisch zu sein, kritisch zu hinterfragen, ne? Ich glaube, das ist das Einzige. Du, wir stehen auch da gerade erst am Anfang.
Ich weiß, aber umso wichtiger, dass wir drüber sprechen.
Ja.
Und das, finde ich, passt ganz schön auch zu dem Hauptthema dieses Gespräches, nämlich der Körper und das Nervensystem. Und die Verbindung zum Körper. Wie können wir es schaffen in einer Zeit, wo wir ja auch initiiert durch das Silicon Valley, das muss man jetzt mal wirklich ganz klar so sagen, es hat nichts mit Verschwörungstheorie zu tun, sondern natürlich ist das gewollt, also initiiert durch Silicon Valley, uns ja genau davon zu entfernen. Also das dürfen wir uns echt mal bewusst machen. Jedes Mal, wenn wir da dranhängen, jedes Mal, wenn wir ChatGPT fragen, wie soll mein Leben weitergehen, kenne ich Menschen, die das machen. Ich kenne Menschen auch, die ChatGPT als Therapeuten benutzen. Jedes Mal, wenn wir das tun, sind wir nicht bei uns. Wir sind nicht bei unserer Intuition. Wir sind nicht bei unserer Körperintelligenz. Wir hören auch nicht darauf, was unser Herz uns sagt, sondern wir fragen die KI, was wir tun sollen. Ist es nicht wichtiger denn je? Und ist es nicht vielleicht eines der Hauptthemen dieser Zeit, wieder in Verbindung mit dem Körper zu kommen, um sich genau davor zu schützen?
Ja, wenn das nicht passiert, mache ich mir halt noch mehr Sorgen, ne? Also wo das halt hinsteuert, ne? Also ich glaube, deshalb sind auch solche Podcasts so gut, so wichtig, deine Arbeit, unsere Arbeit, weil das entscheidet mit, wo wir halt hinsteuern. Sind,
absolut, 100%.
Und wenn wir in unserem kleinen Kreis anfangen, da können wir Veränderungen sorgen, ne? Wenn wir da präsent sind, wenn wir da klar sind, wenn wir da inspirieren, ne? Und du, das Feld wird doch immer von unten aufgeräumt, ne? Oder aufgerollt. Ne? Wir fangen doch immer an. Ne? Wir leben alle in einem System, aber wir haben ja auch viele kleine Systeme, in denen wir leben. Und wenn wir da schon mal säen, Wird doch das System halt immer größer. Und das ist, glaube ich, die Herausforderung und zugleich halt das Schöne, wo wir halt ansetzen können. Und ja, wenn wir aufklären vor allem, ne, um dem halt anders zu begegnen. Und ich habe ja das Gefühl, glaub du auch, dass das ganze Thema rund um Trauma, um Nervensystem, dass du, Katja, als es mir damals so dreckig ging, als es alles angefangen hat, das ist jetzt bei mir 15 Jahre ungefähr her.
Wie alt warst du da?
Also die ersten Zwangsgedanken, Panikattacken, so mit 16, 17. Dann waren die wieder ein paar Jahre weg und dann kamen die wieder und dann hing ich immer mal wieder in so depressiven Phasen drin und dann waren die Zwangsgedanken lauter und also das ging schon viele, viele Jahre. Aber damals war der Markt ja gar nicht so wie da. Du hast gar nichts gefunden irgendwie bei Instagram, wenn du irgendwie gegoogelt hast Zwangsgedanken, dann gab es da typische, geh eine Verhaltenstherapie oder eine Gesprächstherapie, aber dieses tiefgreifende Wissen, das ist ja...
Oder Antidepressiva, ne? Auch oft eingesetzt bei Zwangsstörungen und Zwangshandlungen, Gedanken.
Ich begleite ganz, ganz viele Menschen gerade da. Und die haben jahrzehntelange Leidenstortur hinter sich, ne? Jahrzehntelang.
Mm.
Und mit vollgepumpt mit Medikamenten und mit Antidepressiva, was meiner Meinung nach für Zwangskranken halt absolut gar nicht sein muss. Ist vielleicht auch immer ein bisschen individuell zu betrachten, aber ich habe halt noch keine Erfahrung gemacht. Und das sind schon mehrere hundert Menschen, die ich begleitet habe, wo es halt gar nicht... hätte sein gemusst. Das war auch damals bei mir, dass ich mit Anfang 20 bin ich schon das erste Mal zur Psychiaterin und die sagt zu mir, in meinem Gehirn wäre irgendwie, ne, wird was schief laufen und mit Dopamin und meine Genetik und ich habe auch 7 Jahre Antidepressiva genommen, ne? 7 Jahre.
Mhm.
Und ja, was ist die Quelle halt, ne? Wird ja gar nicht behandelt, ne?
Wird ja gar nicht nachgefragt.
Überhaupt nicht, ne? Das ist auch so ein nehmen die und dann bleibst du mal eine Woche zu Hause und dann kannst du halt wieder arbeiten halt, ne? Und unsere Welt rast und unser Nervensystem liebt Langsamkeit so. Ey, what the fuck? Das alleine, da stimmt ja irgendwas nicht, ne? Und das heißt, glaube ich, gar nicht, dass wir uns aus der schnellen Welt rausziehen müssen, aber dass wir integriert in die schnelle Welt halt kommen können, uns immer wieder rausziehen dürfen und immer wieder nachspüren dürfen. Und ich glaube, das ist der einzige Weg, um in dieser Welt irgendwie gut klarzukommen. Und das kommst du erst, wenn du ja, dich selbst immer mehr spürst und fühlst.
Und die Welt immer mehr spürst und fühlst.
Und die Welt,
ne?
Ja.
Also so war es bei mir, je besser ich angefangen habe, mich zu spüren und in meinem Körper anzukommen, umso mehr habe ich natürlich auch wahrgenommen, wie verrückt in Wahrheit die Welt ist, in der ich lebe.
Weil du es erst dann siehst halt.
Weil ich es erst dann sehe und vor allem spüre, den Lärm plötzlich wirklich höre und wahrnehme, was es mit meinem Körper macht. Also es ist eine Situation, die kennt jeder von uns, wenn uns jemand entgegenkommt oder wir begegnen irgendjemandem und wir empfinden den als hochgestresst und das vielleicht als Ergänzung unsere Nervensysteme jetzt auch Tims und mein Nervensystem, auch Akinji, der da liegt, sind ja nonstop 24/7 miteinander in Austausch und in Kommunikation. Und jeder kennt einen Menschen, der einem entgegenkommt und denkt sich, alter Schwede, ist der gestresst. Und vielleicht sagt man danach noch, boah, bist du gestresst? Und der sagt, nee, bin ich gestresst. Nee, wieso? Nee, ich bin nicht gestresst. Nee, ich bin total gut drauf, wieso? Und dann versuche ich meinen Seminarleuten immer zu sagen, die meinen das nicht böser, die wissen es nicht. Sie spüren es nicht, weil es ihr Normalzustand ist. Sie kennen den Unterschied gar nicht zwischen Anspannung und Entspannung, sondern sie kennen nur Hyperarousal, also Hochsympathikoton oder totale Erschöpfung. Oder dann irgendwann dorsalvagal in einer Depression.
Hm.
Und was wir halt alle lernen müssen und was jeder lernen kann, du hast es gelernt, ich habe es gelernt, es geht nicht über Nacht, es ist ein langer Prozess, aber wir können es lernen, ist den eigenen Körper, so würde ich es formulieren, würde mich freuen, wenn du deine eigenen Worte teilen würdest, dass wir den Körper so gut kennenlernen und seine Sprache so gut kennenlernen, dass wir ganz am Anfang, wenn es im Toleranzfenster anfängt, nach oben zu gehen in den roten Bereich, dass wir es hier schon merken. Weil wenn wir es hier erst merken, ist es echt schwer rauszukommen. Aber wenn wir es hier merken und sagen, ah krass, ich merke gerade das, was du gesagt hast, das löst in mir irgendwas aus, ich bin mal kurz damit, interessant, ja, merke ich irgendwie.
Ja, da ist so ein Sympathikoner, so eine kleine sympathische Energie so, ne? Und kann ich gerade mal damit so bleiben einfach, ne?
Genau.
Also diese somatische Achtsamkeit, ne?
Ja, genau.
Voll wichtig, ja. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, ne? das schon zu bemerken. Und wenn ja Leute in so einer Grundanspannung sind, was ist dann wieder auf der anderen Seite? Und wenn wir dann mal mit den Menschen arbeiten und wir gehen in Co-Regulation und wir sind einfach mal da, ne, da kommen dann vielleicht auch immer die Tränen, ne? Die Ladungen, die dahinter sitzen, die dafür sorgen, dass wir ja wieder ständig in der Anspannung sind, ne? Also auch da wieder, das hat ja wieder einen Grund. Das heißt, wenn wir ständig viel denken, dann ist ja auf der anderen Seite auch, muss ja viel los sein.
Mhm.
Ne, das heißt, die Energie, die wir nicht fühlen, die Emotionen, die wir nicht fühlen, die Energie, die geht halt in den Kopf. Das heißt, da muss ja was anderes auf der anderen Seite sein.
Was glaubst du, ist auf der anderen Seite?
Emotionen, ne? Unverarbeitete, weggedrängte Emotionen, ne? Ich habe irgendwann gemerkt, Kathi, als ich auf dem Weg war, und das hat echt ein Jahr oder so gedauert, und dann die ganze Traurigkeit halt kam, immer mal wieder so in Etappen. Und dann haben mich kleinste Dinge, die ich dann gesehen habe und so, die haben mich dann berührt und dann ist wieder eine Träne geflossen. Und so mit jeder Träne, irgendwann habe ich angefangen, das so zu feiern, so, ne? Weil mit jeder Träne habe ich gemerkt, kommt mehr Sicherheit so in den Körper. Und mit jeder Träne fühle ich mich irgendwie wohler. Und mit jeder Angst, die ich halten konnte, ohne gedanklich drauf einzugehen, kam mir Sicherheit so, ne? Und das war so ein schöner Weg, wo ich das dann irgendwann erkannt habe. Das ist diese Sicherheit im Körper. Und ja, dazu haben Tränen geholfen, die Angst halt zu halten hat geholfen, ne? Und dann kam Frustration und Wut und auch mal mit dieser zu sein und zu sehen, hey, wie wichtig diese Wut ist, um mal zu sagen, nein, das will ich nicht. Und eine Wut brauchen wir auch, um aus alten Mustern rauszukommen, um die so zu durchstoßen irgendwo, ne? Um die hinter uns so zu lassen. Und dafür sorgen ja nur Emotionen, ne? Nur die Emotionen.
Total schön, das habe ich so auch noch nie formuliert gehört, aber es stimmt, wir brauchen die Wut. Wir brauchen ja auch die Wut über die alten Denk-, Gefühls- und Verhaltensmuster. Also ich habe gestern einen Post geschrieben, also der ist dann wahrscheinlich im November letzten Jahres erschienen, weil wir zeichnen ja auf und die Folge erscheint Anfang 2026, dass wir lernen nicht allein durch Worte, sondern wir lernen nur durch Erfahrung und wir brauchen die Konfrontation mit den Konsequenzen unserer erlernten Muster.
100%.
Wir brauchen die Konfrontation und die ist leider in der Regel sehr schmerzvoll. Und dann gibt es immer noch Menschen, die damit hundertfach schmerzvoll konfrontiert werden in ihrem Leben und trotzdem sich nicht bewegen können oder wollen. Wir wissen es nicht, keine Ahnung. Aber wir brauchen die Konfrontation, damit wir realisieren, diese Überlebensstrategien, die ich als Kind entwickeln musste, die waren damals total wunderbar, aber heute dienen sie mir nicht mehr.
Gehst du denn mit, Kathi, dass der Körper dir nur die Emotion zur Verfügung stellt oder dass du nur die Emotion irgendwie fühlst, zu der du auch gerade in der Lage bist, die zu halten?
Ich würde es anders ausdrücken in meinem Fall, also so habe ich es zumindest mir erklärt und irgendjemand hat es mir auch, glaube ich, mal so erklärt, ich weiß nicht mehr wer. Ich würde es für mich so formulieren, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich habe mal gehört, die Amygdala erlaubt das oder nicht. Also wenn der Körper immer noch über Jahrzehnte in diesem Zustand von chronischem oder oxidativem oder traumatischem Stress ist, dann ist die Amygdala natürlich high alert. Das heißt, wir können dann auch keine Gefühle prozessieren. Das würde die Amygdala nicht erlauben. Und je ruhiger der Körper wird, umso mehr entspannt sich die Amygdala. Und ich stelle mir das dann immer vor, dass die so leicht so einen Deckel öffnet und dann flutscht wieder was durch. Und ich würde dann nicht von Emotionen sprechen, sondern von Erkenntnissen, die ins Bewusstsein kommen. Also wo ich dann plötzlich immer wieder auf meiner Reise über mehrere Jahre hinweg plötzlich so ein Ding aus der Tiefe nach oben stieg, wo ich etwas Profundes über mich und meine Biografie verstanden habe, mit dem dazugehörigen Gefühl. Also Beispiel, oh mein Gott, ich war als Kind so alleine. Also nicht nur hier, sondern und so habe ich mich gefühlt. Und dann findet zueinander, was eigentlich zueinander gehört. Also das heißt,
die Geschichte und die Emotionen.
Genau.
Ja.
Und meine Therapeutin hat mir das so erklärt, dass in diesen Momenten, wenn wir solche Erkenntnisse haben. Und bei mir war das nie in Therapiesitzungen, sondern es war immer an total unerwarteten Orten, zu unerwarteten Zeitpunkten. Dann sind in diesem Moment zwei neuronale Netzwerke aktiv. Nämlich das neuronale Netzwerk der Gegenwart. Ich, Kathi, erwachsene Frau, 2026. Die das neuronale Netzwerk der Vergangenheit, Kathi, 6 Jahre alt, 1979, wahrnimmt. Und dann findet Integration statt.
Weil du es aus dem jetzigen Perspektiv ganz schon genau wahrnehmen kannst.
Ja. Ganz genau.
Und dann hast du schon Abstand. Ne?
Ganz genau.
Das ist es, ja.
Und ich komme nochmal in Kontakt mit der Emotion oder mit dem Gefühl. Und bei mir war es immer so, würde mich interessieren, wie es bei dir war. Ich bin da einmal durch und dann war es vorbei.
Ich glaube, ganz häufig sind es Dinge, die so einmal so kommen.
Ja.
Ich glaube aber, kann das Fundament oder ist häufig das Fundament schon, dass der Körper schon sicher ist.
Ja, auf jeden Fall.
Ich glaube, wenn der wirklich noch ganz sicher ist und mit vielen Ängsten und Panikattacken, dann müssen wir da ein paar Mal durch.
Ja.
Ich glaube, die Wiederholung macht's dann, damit der Körper nach einmal denkt er vielleicht oder ja, okay, cool, so ich hab's so geschafft. Und dann kommt's aber nochmal und dann kommt's nochmal und nochmal. Und da macht's, glaube ich, die Wiederholung. Aber wenn der Körper schon sicher ist und sowas Altes, wenn sich sowas ja zeigen kann, dann ist der Körper ja schon bereit dafür.
Genau.
Also ich glaube schon, dass der Körper uns das zeigt, wozu wir bereit sind. Und so wie du kenne ich auch, ne, dann ist es integriert auch ziemlich schnell, ne?
Dann ist es integriert.
Voll, ja.
Absolut. Und dann ist es, ich habe für mich da mal das Bild gefunden, das für mich ist es, ich sehe dann einen Meeresgrund und ich sehe die Sonne, die durch das Meer auf den Meeresgrund scheint, und auf dem Meeresgrund sind in so dicken, vermoosten, veralkten, dicken Eisenketten so Ölfässer festgebunden. Und als würde so eine Machete durch diese Ketten, und die Ölfässer steigen durch das Meer nach oben ans Sonnenlicht. So war das für mich.
Und das Bild kam so?
Das kam so. So hat es sich auch angefühlt. Und das hat sich wirklich auf fast jede Emotion in meinen ersten Lebensjahren, also jede Emotion, habe ich auch in meinem Buch drüber geschrieben, kam zu einem eigenen Zeitpunkt. Und jeder hat sich so für sich integriert, immer mit so ein paar Monaten Abstand. Und aber auch als ich dachte, jetzt bin ich durch und ich habe sie alle, hat mich 2025 eines Besseren belehrt. Es kamen dann tatsächlich doch nochmal zwei richtig fette Dinger nach oben. Und da bin ich froh, weil ich bin froh für alles und dankbar, was am Licht ist.
Aber das ist ja schon der Unterschied dann.
Genau.
Ne? Ja. Das ist es zu sagen, okay, cool, noch eine Runde und das bringt dich ja wieder irgendwo weiter, ne? Es bringt dir wieder mehr Sicherheit. Und das ist auch das Schöne, dass die Reise halt nie endet, ne?
Auf jeden Fall.
Ja, also wenn jemand sagt, er ist irgendwie durch, da würde ich immer sagen,
just wait.
Ja, genau.
Ja, ich habe für mich mittlerweile auch so, und das möchte ich auch so gerne mit euch teilen, ihr Lieben, wir können einen Traumaheilungsprozess nicht beschleunigen, aber wir können die Rahmenbedingungen dafür gestalten. Also das Fundament, wir können den Boden bestellen, auf dem dann unsere Frucht wächst sozusagen. Und das wäre vielleicht ein schöner Abschluss in deinen ganz eigenen Worten, weil ich auch immer wieder von Menschen die Rückmeldung bekomme, sie verstehen das nicht, was das heißt, der Körper muss in Sicherheit sein. In deinen Worten, lieber Tim, auf Basis deiner wunderbaren Erfahrung, was heißt es für dich, dass der Körper in Sicherheit ist, und was braucht es dazu, dass der Körper in Sicherheit kommt?
Also es bedeutet das kennst du vielleicht auch, dieses zu spüren einfach, diese Selbstwirksamkeit, egal was kommt, ich kann damit. Ich glaube, das ist so dieser Prozess, der dann irgendwie entsteht, so. Dass wir nicht ständig irgendwie in Alarmbereitschaft sind, das ist ja diese Unsicherheit. Wir versuchen die Unsicherheit im Körper dann über das Außen, durch den Verstand irgendwie zu kompensieren, ne? Dass wir schauen, wie kann ich im Außen dafür sorgen, dass ich sicher bin. Das heißt ja wieder, es ist wieder irgendwas in dir unsicher. Und das ist der Körper, eine liebevolle Begleitung. Koregulation häufig. Auch, ich glaube, wir dürfen uns davon verabschieden, wir müssen es irgendwie alleine schaffen. Und ich glaube, immer wieder ein sanftes in den Körper begleiten und zu verstehen, mit welchen Bewältigungsmechanismen ich die Jahre zuvor dem aus dem Weg gegangen bin Und diese Bewältigungsmechanismen oder diese Muster nicht mehr zu bedienen, um immer mehr mit dem bleiben zu können, was jetzt gerade da ist. Ne? Ja, und das ist dann vielleicht die Angst gerade. Ne? Und vielleicht ist es danach die Traurigkeit, die endlich Raum bekommt. Oder die Wut, die ganze Zeit unterdrückt ist. Ne? Und die Wut vielleicht, die nach innen gerichtet ist. Sehr häufiger bei Frauen so wie bei Männern. Und wo dann die Autoimmunkrankheit entstanden ist, durch die nach innen gerichtete Wut, aber dahinter ist vielleicht gar keine Wut, sondern dahinter ist halt der Schmerz. Und da halt immer wieder weiter zu schauen, und ich bin der Meinung, da brauchen wir Begleitung für. Und das sollen wir uns auch wert sein, ne? Uns diese Begleitung zu nehmen. Und dann können wir wieder lernen, Sicherheit im Körper zu spüren, ne? Weil ich glaube, das ist so dieses das Fundament einfach, ne? Des Menschseins auch einfach, ne? Und dann kommt viel, viel Ruhe. Vielleicht ist dann mal sogar mal was langweilig, ne? Vielleicht ist dann auch eine Beziehung mal kurz langweilig.
Ohne Dopamin, wie schrecklich.
Und wenn es nicht ständig die Bindungsdynamiken passieren und die Eifersucht, sondern es ist einfach mal, ich komme nach Hause und ich fühle mich einfach gut so. Ne? Mhm. Das kenne ich auch noch gar nicht so lange, ne? Ja, einfach Ruhe so, ne? Und anfangs ist das ja auch, diese Ruhe zu spüren, ist ja auch erstmal neu. Und es ist auch vielleicht am Anfang erstmal auch ein bisschen beängstigend, ne? Und dann dürfen wir natürlich mit der Angst auch wieder bleiben lernen. Und dann kommt Sicherheit und dann ist das Fundament. Da macht Spaß so, ne? Voll. Siehst du ähnlich, du nickst.
Ja, es ist, also aus persönlichen Erfahrungen nicke ich und schmunzel auch ein bisschen, weil ich die Normalität mittlerweile sehr zu schätzen weiß, weil ich das Dopamin nicht mehr brauche. Aber wenn man natürlich nur Drama gewöhnt ist und nur Drama kennt, dann ist die Abwesenheit von Drama, kann sich sehr bedrohlich anfühlen. Und entweder wir reinszenieren dann Drama unbewusst, um wieder in diese Cortisol-Dopamin-Achterbahn einzusteigen. Oder wir sabotieren unsere Beziehungen oder wir sabotieren unser eigenes Leben. Das Gehirn ist da schon sehr einfallsreich. Also, ja. Aber am Ende sind es immer, am Ende sind es ja immer Lösungsversuche.
Ja, ja.
Und auch das darf man sich bewusst machen, dass es eigentlich immer Lösungsversuche sind, auch wenn sie vielleicht nicht mehr so richtig dienlich sind in der Gegenwart.
Aber irgendwann hatten die halt mal ihren Zweck, ne?
Ganz genau.
Ja, und das so zu erkennen, ne? Welche Muster falscher, das heißt wieder auf der anderen Seite muss ja wieder was anderes sein. Ne?
Ganz genau.
Ja.
Ach, war das schön.
Richtig schön. Wir sind schon am Ende.
Wir sind schon am Ende.
Das ging richtig
schnell. So schnell ist ein Stündchen vorbei. Aber ich bin sicher, es war nicht unser letztes Gespräch.
Ich denke auch nicht. Ich hoffe zumindest nicht.
Ja, und lass mich als Ergänzung noch sagen zu dem, was du gerade gesagt hast. Auch hinter dieser Überzeugung, ich muss das hier alleine schaffen, ich brauche keine Begleitung, steckt häufig eine Traumafolge und etwas Erlerntes. Also wenn wir früh gelernt haben, alles alleine zu können, dann, aber es ist Quatsch. Keiner muss es alleine schaffen.
Und Trauma gehört zum Leben dazu. Ne?
So ist es. Ihr Lieben, ich danke euch von Herzen oder wir danken euch vom Herzen fürs Zuhören und fürs Zuschauen. Alle Links zu dir finden wir wie immer in den Shownotes. Du arbeitest mit Menschen, du bist eine und bietest eine liebevolle, eine sichere Begleitung. Das sichere Gegenüber ist so essentiell auf dieser Reise. Bitte folgt Tim auf Instagram, folgt seinem Podcast Take a Deep Breath. Wir bleiben verbunden und ich freue mich schon jetzt auf Runde 3.
Ja, Kathi, danke, dass ich hier sein darf.
Gerne.
So schnell, wie das jetzt vorbei war. Wahnsinn. Danke dir. Und bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich drauf.
Ich mich auch. Mach's gut. Ciao, ciao.
Ihr Lieben, danke, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr diesen Podcast teilt. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen möchtet, dann teilt den Podcast bitte weiter, lasst ein Abo da und lasst mir auch gerne einen freiwilligen kleinen Betrag da. Die Produktion von Get Happy, die kostet einiges an Geld pro Folge, mittlerweile zwischen 500-600 Euro, und ich bin dankbar für jede finanzielle Unterstützung. Auch meine Werbepartner decken nicht alles an Kosten, was entsteht, und wenn viele Menschen etwas zusammentun, der stete Tropfen höhlt den Stein, dann kommt am Ende was ganz Tolles dabei rum, und dafür danke ich euch von Herzen. Bis nächste Woche. Bleibt bitte bis dahin wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kathi Kleff.